Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Story Up, dein Podcast rund um moderne Kommunikation. Hier geht's um deine Positionierung, um Storytelling, um Personal Branding, um deine Sichtbarkeit, um Kommunikation für Unternehmen, für Unternehmer und Unternehmerinnen und für Führungskräfte. Und heute tauchen wir in eine ganz andere Welt ein. Und sicherlich kennt ihr TV-Köche so wie Tim Melzer oder Steffen Hensler. Aber heute sprechen wir mal über die Frage, wie wird man eigentlich Sternekoch? Und vor allem, wie konzipiert man als Sternekoch dann ein Restaurant nach dem anderen, was immer wieder mit einem Stern ausgezeichnet wird, vom Guide Michelin? Und als allerletztes, wie wird man als Sternekoch gleichzeitig auch DFB-Chefkoch, bekocht die deutschen Nationalspieler und reist mit ihnen von Turnier zu Turnier. Und das alles wird uns heute mein Gast erzählen. Ich freue mich sehr auf Anton Schmaus. Und der Anton, und ihr werdet es sicherlich hören, gemeinsam mit mir, also es könnte ein bisschen bayerischer halt werden, also der Podcast kann da ein bisschen mehr Bayern drinnen, weil wir kommen beide aus dem bayerischen Wald. Wir sind beide Weidler und das heißt, natürlich geht es auch um Herkunft, um unsere Herkunft und wie wichtig sie ist und vor allem, wie wichtig sie ist, wenn man hinaus in die Welt zieht. Also freut euch auf dieses wirklich, ja, sehr bayerische, aber auch sehr persönliche Gespräch mit Anton. Und bevor wir jetzt gleich reinspringen, noch eine Bitte von meiner Seite. Falls euch der Podcast gefällt, dann bewertet ihn gerne, gebt ihm 5 Sterne, ja, abonniert ihn in eurer Podcast-App, kommentiert, leitet ihn weiter. Ihr helft mir wirklich sehr damit, denn die Story-Up-Podcast-Community wächst damit und wir begeistern noch mehr Menschen mit dem Thema moderne Kommunikation. So, jetzt aber genug erzählt, wir springen direkt rein. Ich freue mich auf meinen Gast, Anton Schmaus, und ich würde sagen, Story Up!
Herzlich willkommen zu Story Up, moderne Kommunikation mit Christoph Schmidt.
So, und jetzt sind wir hier beim Gespräch und heute in meinem Podcast freue ich mich ganz besonders und ich gebe schon mal so eine kleine Vorwarnung, ja, es könnte heute ein bisschen bayerischer werden, vielleicht sogar niederbayerischer. Mein Gast heute kommt, so wie ich auch, gebürtig aus dem bayerischen Wald und mal schauen, in welche Welten es uns zurückschmeißt. Ich freue mich sehr über den Sternekoch. Er hat 3 Restaurants und gleichzeitig ist er noch DFB-Chefkoch. Heute bei Story Up Anton Schmaus. Anton, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Also ich habe gerade schon gesagt, das wird heute mal ein bisschen bayerischer.
Wir können auch gerne bayerisch reden, aber das wird wahrscheinlich dann die Hörerzahlen etwas nach unten drücken.
Oder nach oben. Also ich habe ja eigentlich in Hamburg sehr, sehr gute Erfahrungen mit Bayerisch gemacht. Wie geht's dir mit dem Bayerischen oder mit dem Niederbayerischen vor allem auch?
Also grundsätzlich, ich habe es ja auch, also das bayerische Idiom verdränge ich ja dann immer mal wieder und den Dialekt. Aber sobald ich mit jemandem aus Niederbayern spreche, das ist tatsächlich ganz witzig, fällt man sofort wieder in diesen Dialekt zurück. Und das ist, also meine Frau sagt das, sobald jemand da ist, mit dem, den ich schon von früher kenne, dann wird es so ein krasser Dialekt, dass sie das nicht mehr versteht, oft. Also, oder für sie extrem schwierig ist, nachzuvollziehen.
Bist du für sie dann ein anderer Mensch? Also irgendwie ein anderer Typ? Weil Sprache macht natürlich schon vieles aus.
Ja, wahrscheinlich irritiert sie dich schon ein bisschen.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber mal drauf geschaut. Also, du kommst, also Fichtach im bayerischen Wald. Ich selber bin geboren in Freyung, das ist ungefähr 1 Stunde auseinander.
Ja.
Ne? Also so Pi mal Daumen. Mhm. Und deine Eltern haben dort in Fichtach oder hatten dort ein Restaurant, ein Gasthaus und auch ein Hotel.
Ja.
Und das Ganze in dem Moment, wo du geboren wurdest, in der 13. Generation.
Ja, also es reicht sehr, 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 sehr lang zurück. Mhm. War früher eine Posthaltestation im Prinzip oder Poststation damals von Turn und Taxis noch, mhm. also ganz vorher. Und natürlich wurde da immer schon gekocht und die Leute konnten dort übernachten. Das war ja noch praktisch in den und auch davor schon. Also ja, schon sehr traditionsreiches Haus, mhm. muss man sagen.
Und jetzt wächst der kleine Anton da in der Küche auf, Gastronomie, 13. Generation. Man stellt sich immer vor, nie in Urlaub gefahren. War das so? Nimm uns mal mit, welches Bild hast du vor dir, wenn du zurückdenkst an deine Kindheit? Bayerischer Wald, bayerisches Gasthaus.
Nie in Urlaub gefahren stimmt nicht. Also wir haben zumindest immer einen Sommerurlaub gemacht. Und, aber natürlich, man wächst halt, also man wird komplett anders sozialisiert, weil man wächst immer unter Menschen. Also praktisch nicht nur in der Familie. Die Familie ist sehr erweitert. Das ist der Stammtisch, das sind die Mitarbeiter. Also alle gehören da eigentlich zur Familie. Und das Leben findet eigentlich im Wirtshaus statt. Also wir haben immer im Wirtshaus gegessen. Mittagessen, Abendessen, wir haben im Frühstücksraum gefrühstückt, also zwischen den Hotelgästen sozusagen. Das ist schon eine komplett andere Sozialisierung, also, und wie man aufwächst. Und ich war natürlich, bin dann relativ schnell ins Internat gekommen. Also ich hatte schon die letzten zwei Jahre Grundschule, dritte, vierte Klasse schon im Internat in Fürstenstein, also ganz in der Nähe von Passau, und war dann auch immer nur am Wochenende zu Hause. Und dann ab der 5. Klasse Gymnasium, dann im Kloster Metten. Und das heißt, also auch dort war natürlich du bist auch dort immer wieder unter Menschen. Mein Familienbild ist mit Sicherheit jetzt ein bisschen ein anderes als jetzt das Traditionelle. Also, oder das, so wie ich aufgewachsen bin, ist jetzt sicher nicht unbedingt das ganz herkömmliche Familienleben.
Jetzt ist ja ein Koch, ist natürlich immer in Gesellschaft, ist immer im Team, ist immer, so ist mein Eindruck, als man von draußen drauf geschaut, ja immer mit Menschen unterwegs. Wie ist es bei dir? Also du bist ja ein sehr geselliger Mensch bestimmt, aber wie findest du auch einfach Ruhe wieder in den Momenten, wo man vielleicht auch mal Ruhe braucht, wo man einfach für sich sein kann? Oder gibt es solche Momente gar nicht? Brauchst du die Gesellschaft? Musst du immer unter Leuten sein?
Nein, ganz im Gegenteil. Also ich bin mittlerweile, versuche ich mir schon diese Freiräume auch zu nehmen, so gut es geht. Also das ist für mich ja ganz wichtig. Also ich merke auch, wenn man älter wird, man muss nicht mehr überall dabei sein. Also früher habe ich schon geschaut, dass ich einfach möglichst viel rauskomme, dass ich auch, wie gesagt, unter Menschen komme, dass ich all mein Netzwerk irgendwie erweitere und so fort, und habe dann jede Gelegenheit genutzt auch. Und mittlerweile sage ich, hey, ich versuche wirklich, mir meine Freiräume zu nehmen, weil eben das auch sehr anstrengend ist, wenn man die ganze Zeit im Prinzip in einer Interaktion ist mit Mitarbeitern, mit Gästen und auch genau geschaut wird, was du machst. Und dann ist natürlich am schönsten, wenn du einmal zu Hause bist, nur bei der Familie und Ruhe hast. Mhm. Und das können viele dann oft gar nicht nachvollziehen. Also wir als Familie sind jetzt nicht unbedingt die geselligsten Menschen sozusagen, weil wir dann eigentlich wirklich für uns sind und eigentlich dann oftmals so dieses Abendessen mit Freunden oder wir gehen mal dahin oder so, das fällt bei uns eigentlich raus, oder wir laden Leute zu uns ein. Auch das gibt es eher selten, weil wir dann eigentlich versuchen, immer so für uns zu sein. Mhm. Also darum sind wir jetzt einmal auch für unsere Freunde manchmal ein bisschen schwer greifbar.
Okay. Und jetzt hast du es gerade schon gesagt. Du warst im Internat, auch im Kloster, eben in Metten. Das ist ja wirklich das bayerische Klischee, super römisch-katholisch geprägt. Und du selber sagst aber, es war für dich eine ganz wichtige Zeit, auch eine prägende Zeit, wenn es auch um deine spätere Küche geht. Was war für dich das Wichtige in dieser Internatszeit oder was hat dich da so geprägt?
Also grundsätzlich, Internat, wenn ich jetzt zurückschaue, muss ich sagen, war es für mich eine super Zeit. Auch, ich glaube, für meinen besten Kumpel. Wir haben uns 9 Jahre ein Zimmer geteilt oder 8 Jahre, sagen wir mal. Sieben Jahre ein Zimmer. Ab der 12. 13. hatten wir da ein Einzelzimmer. Das hat uns, also wir waren einfach immer eine absolut verschworene Gemeinschaft, und trotzdem ist das Internatsleben natürlich schon, das ist heutzutage eigentlich nicht mehr en vogue. Also wenn man sagt, okay, Also würde ich jetzt mein Kind ins Internat schicken, weiß ich nicht, ob ich es machen würde, also eher nicht.
Warum nicht?
Ja, weil man, die, ich glaube auch, also meine Eltern haben das gemacht, ich denke, dass sie es gemacht haben, weil sie gesagt haben, ja, wir haben relativ wenig Zeit und wir wollen einfach, dass unser Sohn eine sehr gute schulische Ausbildung kriegt und zu Hause da immer zwischen Tür und Angel und lernen und im Wirtshaus und eigentlich soll sich auf die Schule konzentrieren und soll da einfach ein bisschen ein anderes Leben führen auch. Und das war letztendlich für mich auch super. Meiner Schwester hat es zum Beispiel nicht gefallen. Die war im Internat in Metten. Die ist dann, aber für die war das nichts. Und was war so wichtig für mich im Internat, ist einfach diese, zum einen, dass man sich anpassen muss in dieser Gruppe, in der Klasse, in der man ist, in dieser Internatsklasse. Wir müssen uns da zusammenraufen, auch wenn wir uns vielleicht nicht mögen. Und da gab es immer wieder, auch als junge Burschen ist man natürlich ja manchmal so, da gibt es dann der eine, spannt dem anderen die Freundin aus und so weiter. Also ganz diese normalen Sachen. Trotzdem muss man sich da immer wieder zusammen, weil man ja immer zusammen ist. Und das andere ist einfach diese Disziplin, die man mitbekommt. Weil man, es gibt einen festen Tagesablauf. Und dieser feste Tagesablauf muss eingehalten werden. Das heißt, wir sind um 6:30 aufgestanden, 6:45 war dann, oder 6:50 dann Morgengebet, also klassisch römisch-katholisch. Dann war es 7, dann gab es eine Morgenstudierzeit bis 7:20 Uhr. Also nochmal 20 Minuten sich auf den Unterricht vorbereiten, was man auch, wenn man sich das mal überlegt, ist eigentlich sehr, sehr smart, nochmal einfach zu sagen, okay, man geht nochmal alles durch, man lernt nochmal, man wiederholt nochmal vielleicht irgendwelche Lateinvokabeln, wie auch immer. Und dann Frühstück, 7:20 Uhr bis 7:45 Uhr Frühstückszeit und dann in die Schule. Und die Schule war ja im Prinzip nur eine Minute, zwei Minuten weg, dann ins Klassenzimmer. Und also grundsätzlich habe ich das als sehr, also sehr sinnvoll, also im Nachhinein sage ich, das war brutal gut für meinen, weil diese Bettkantenthematik hat sich für mich nie gestellt. Also du hast einen Job, den machst du stehst auf, du arbeitest und ziehst es durch. Und das war im Internat, war es halt super strukturiert und diese Struktur musste jeden Tag eingehalten werden, da konntest du auch nicht ausflüchten irgendwie und das hat mir mit Sicherheit nicht geschadet. Und in einem Berufsleben hilft es natürlich schon, wenn man einfach sehr grundsätzlich sehr strukturiert und diszipliniert ist.
Ja. Also so höre ich es auch raus, ne? Disziplin und vor allem diese Teamfähigkeit im Team zusammenarbeiten, kann ich mir gut vorstellen. Gerade das braucht man ja in der Küche. Und ich habe es gerade schon gesagt, 13. Generation, also wirklich ein Familienbetrieb. Und dann kam der Moment, dass dein Vater auch sagt, wie geht's jetzt hier weiter? Und du hast diesen Familienbetrieb nicht übernommen. Wie war das, deinem Vater das zu sagen? Und wo steht jetzt das Hotel, das Gasthaus, das Restaurant heute?
Ja, also ich glaube, mein Vater hat mich zu einem sehr weltoffenen Menschen erzogen und hat immer gesagt, also du musst rausgehen, also in die Welt. Also auch als Koch, du musst dir Dinge anschauen, du musst dir verschiedene Sachen anschauen. Du brauchst andere Eindrücke, du kannst nicht hier bleiben. Und ich glaube, ihm war dann schon relativ schnell klar, also erstens, dass ich ein gewisses Talent habe für den Beruf und als ich dann nach Stockholm gegangen bin, dass das jetzt irgendwie für den Bayerischen Wald eng werden könnte. So. Also auch, die haben, kennt mich ja auch, er weiß, was ich für Typ bin. Und als ich aber dann nach Hause gekommen bin, also nach New York, habe ich dann gesagt, ja okay, ich probiere das jetzt mal. Ich muss auch sagen, ich hatte dann die Schnauze voll von der Großstadt und war eigentlich wieder ganz froh, irgendwie so wieder mal gesettelt zu sein, irgendwo in einem, auch wieder in einem Rahmen, in der Familie, wieder zu Hause. Das hat mir ganz gut getan für eine Zeit. Aber ich bin dann natürlich kochmäßig ganz schnell an meine Grenzen gestoßen, weil ich einfach ganz anderes Niveau gewohnt war und auch mein Anspruchsniveau war viel höher als das natürlich, was alle Mitarbeiter gehen konnten, was auch die Gäste mitgehen konnten.
Aber trotzdem, also schon ein großes, großes Verständnis von deinem Vater, der dich gesehen hat, dass du mehr brauchst, dass du mehr willst, dass du raus musst auch und vor allem dich dann auch als Koch entwickeln kannst und entwickeln musst. Aber dann nochmal gefragt, Ab wann kam dieser Wunsch, Koch zu werden? Warst du immer da schon in der Küche dabei und es war immer schon so, ah, der kleine Anton und der wird mal Koch? Oder ist es etwas, was in dir gewachsen ist?
Nein, ich glaube, das war tatsächlich so vorgegeben eigentlich, würde ich jetzt mal sagen. Im ersten Moment, es war nicht immer klar, okay, ich werde Koch, ich übernehme das zu Hause. So, das war so.
Also auch für dich klar?
Eigentlich für mich schon klar. Also ich habe dann Abitur gemacht und ich habe mir damals in der 12. Klasse, habe ich mich schon entschieden, dass ich die Lehre bei Franz Feckel mache. Also das hat mein Vater organisiert. Also ich habe in der 12. Klasse schon gewusst, okay, nach dem Abi mache ich Zivildienst und danach gehe ich in die Lehre. Mhm. Und haben natürlich alle ein bisschen gelacht, so macht Abi in Latein und macht dann Koch. Also das war für viele in meiner Klasse unverständlich, aber grundsätzlich war das eigentlich schon immer so, okay, ich werde Koch. Und die ersten Zweifel, beziehungsweise es gab dann eigentlich nur Zweifel, als ich im Zivildienst war. Weil im Zivildienst habe ich dann gemerkt, okay, ich kann auch irgendwas anders machen. Alle meine Freunde haben dann schon gesagt, okay, studieren das, machen das irgendwie. Ich habe auch dieses Leben in Regensburg dann super gefunden. Und der Zivildienst war total spannend. Also ich hätte mir dann auch vorstellen können, Medizin zu studieren. Und habe da auch da echt wirklich mit dem Gedanken gespielt. Aber es war dann, irgendwie habe ich mich danach verpflichtet gefühlt, jetzt diese Lehre anzutreten, gegenüber meinem Vater, gegenüber auch dem Lehrbetrieb, und habe das dann gemacht. Und letztendlich war ich auch dort immer wieder so an der Kippe, dass ich einfach aufhöre. Dass ich sage, okay, ich mache das hier nicht mehr, weil ich muss mir das nicht geben. So diesen Stress, das alles drumherum. Und habe aber dann trotzdem durchgezogen und letztendlich war es dann auch gut. Also, aber es gab, also das war eigentlich der Kipppunkt, oder wo es wirklich mal dann ein bisschen am Kippen war eigentlich während meinem Zivildienst und dann während dem ersten Jahr meiner Ausbildung, wo ich vielleicht gesagt hätte, ich mache was anderes. Aber eigentlich sonst war es immer klar, ich werde Koch.
In deinem Buch, da beschreibst du diese Zeit in deiner Ausbildung, ja, bei Ferdinand Feckel.
Franz Feckel.
Franz Feckel. Mhm. Bei Franz Feckel, genau. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Ferdinand komme, aber irgendwie würde es auch gut passen. Aber Baden-Württemberg, ja. Aber da bezeichnest du, sagst selber von dir, ich bin da so rumgelaufen wie der Möchtegern-Sternekoch. Das hört sich so ein bisschen an, als hättest du ein bisschen Highfly gehabt und brauchtest da immer ein paar so Menschen um dich herum, die dich auch wieder erden. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich, wenn du dem jetzt nochmal triffst, was würdest du dem da jetzt sagen im Nachhinein?
Wahrscheinlich nichts, sondern genau das Gleiche, so, das bin halt ich. Und man geht dann vielleicht manchmal an der einen oder anderen Stelle zu. Das jüngere Ich hat eigentlich das schon richtig gemacht. So, aber man muss natürlich auch erstmal, man muss sich auch hier wieder in so einem Rahmen finden, also in dem Arbeitsumfeld sich einfinden. Das war ja auch das ist ja auch immer grundsätzlich der Sprung, wenn man sagt, okay, man macht vorher Abitur, macht dann Zivildienst, ein lockeres Leben. Muss man ja schon auch sagen, als Zivildienstleister hat man jetzt nicht den Riesenstress. Und dann kommst du auf einmal in so einen sehr fordernden Arbeitsalltag. Und ich glaube, das ist für jeden, ganz egal, was der vorher gemacht hat, aber diese Umstellung von Schule auf wirklich Arbeit, jeden Tag aufstehen, sich dazu zwingen, besser zu werden, seinen Job gut zu machen, das tut weh. Und das war bei mir nichts anderes. Und man ist halt natürlich, ich bin halt da reingegangen und habe mir gedacht, na, das mache ich schon so, wie ich bis jetzt eigentlich alles dann gemacht habe. Aber das ist einfach, das war das Problem, so dass ich gesagt habe, ja, aber eigentlich, ich muss das ja hier nicht machen. Mhm. So, ich kann auch was anderes machen. Und das ist natürlich die falsche Einstellung, da mussten sie mich erst umbiegen. Und das haben sie ja geschafft. Also, und letztendlich muss man sagen, okay, es ist ja auch, also super gewesen vom Chef da auch daran zu glauben, dass der das schafft. Auch das hat er immer auch was mit, das sind zwei Seiten. Die eine Seite sagt, ich schaffe, also packe ich das. Und die andere Seite ist, was sieht dein Chef in dir Potenzial, dass das noch irgendwie besser wird. Und haben das immer gesehen, haben mich da auch immer bestärkt. Und so hart es war, am Ende des Tages war es dann, war alles richtig, wie es gelaufen ist. Und darum würde ich auch meinem jüngeren Ich sagen, ja, das, du demütiger werde ich nicht. So, und darum, alles okay. Ja. Also ich glaube, das war in Ordnung, so diese Hörner abstoßen, dieses auch diese harten Lehren zu kriegen, dass es so nicht funktioniert, wie man es macht.
Vielleicht auch die Reibung, die du gebraucht hast, genau, zu dem Zeitpunkt, auch von jemand anders, nicht von deinen Eltern, sondern von jemand anderen, der dich wahrscheinlich auch geprüft hat, kann ich mir vorstellen, und mal schauen wollte, wie weit zieht er jetzt wirklich durch, der Anton.
Genau. Hm. Und ich glaube, das ist schon ein ganz entscheidender Punkt da in so Karrieren. Also man braucht schon auch immer wieder Widerstand, Reibung, sonst geht es nicht vorwärts. Sonst kommt man nicht aus seiner Komfortzone raus.
Ein gutes Thema, dieses immer Reiben, immer auch wieder neue Hindernisse bewältigen. Wie, jetzt bist du natürlich schon an einem ganz anderen Punkt als damals in deiner Ausbildung, aber wie schaffst du immer wieder diese Reibung? Wie schaffst du dir immer wieder neue Herausforderungen? Ich meine, wir kommen gleich dazu, wenn wir uns natürlich das alles anschauen, was du alles unternehmerisch aufgezogen hast, was ja beeindruckend ist. Wo kommt, also ist das ein aktives Mindset zu sagen, ich brauche immer irgendwo, wo ich mich reiben kann?
Ja, also tatsächlich, das ist auch, wenn für viele von außen sagen, ja, das ist so ein bisschen rastlos und nie zufrieden. Also das würde wahrscheinlich der ein oder andere sagen über mich, der mich länger begleitet jetzt, oder auch vielleicht die Mitarbeiter, das ist ja gar keine schlechte Eigenschaft, aber das ist halt eine fordernde Eigenschaft für alle Menschen um einen rum. Also wenn man halt nie irgendwie zufrieden ist, also zufrieden meine ich mit dem Status quo. Also das kann man ja auf viele Sachen umlegen. Also es hat jetzt nicht mit der Familie zu tun, sondern einfach mit der Entwicklung im Restaurant. Wo können wir nachschärfen? Wo müssen wir besser werden? Wo müssen wir präziser werden? Das sind so Dinge, die mich schon ausmachen, glaube ich. Und viele Hindernisse kommen ja einfach von selber. Also das ist ja nichts, was man sich dann, was man sagt, ja, jetzt, sondern es gibt dann einfach dann Themen, die man dann wieder als Unternehmer ja auch immer wieder hat. Und die einem dann schon wehtun und die dann auch Reibung produzieren. Und wo man dann auch eben, das sind die Widerstände von außen. Und das eine ist das, was man selber eben macht. Man sagt, okay, ich bin einfach gerade nicht happy mit dem Status quo, oder wir müssen weiter am Status quo arbeiten.
Was wäre jetzt so ein Thema, was dir wehgetan hat oder was dir jetzt wehtut, wo du sagst, so, das ist genau so ein Thema?
Es gibt immer wieder, also was mich, also ich bin jetzt 15 Jahre selbstständig, und was eins der, also diese Enttäuschung oft, also dass man in Menschen, sagen wir, Vertrauen reingibt und auch, ich sag mal, doch, also sehr viel gibt und dann oft wenig zurückbekommt. Also das ist so, was ich auch nach wie vor nicht ablegen kann, weil grundsätzlich vertraue ich allen Menschen und gebe da auch immer viel rein, auch in meine Mitarbeiter. Und so ist es halt Leben halt. Man hat schon ein paar Enttäuschungen gehabt, aber das reißt dann nie ab. Also es kommt immer wieder. Also, und obwohl man eigentlich denkt, man würde schon schlauer sein, aber das ist eins. Und dann hat man natürlich aber auch, gibt es Widerstände von außen. Ich meine, das einfach mal, dass man auch, so wie jetzt gerade im Moment, man muss einfach grundsätzlich die Wirtschaft ein bisschen, also einfach in einer Rezession ist, das merken wir natürlich auch. Da muss man da wieder umsteuern, nachsteuern, also unternehmerisch nachsteuern an vielen Punkten. Also das sind ja auch immer wieder Themen, die dann noch dazukommen. Also, und dann gibt es natürlich eben auch neue Herausforderungen, wie jetzt mit der Nationalmannschaft oder so, dass es dann auch noch dazukommt. Oder man möchte sich vielleicht auch in anderen Themen ausprobieren und sagt, okay, auf einmal machen sich andere Themenfelder auf, die man dann wieder neu bespielen muss. Und dann muss ich mich darauf auch vorbereiten. Also zum Beispiel, wenn man jetzt als Speaker gebucht wird oder so, dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt ein neuer Themenblock, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Damit muss ich mich auseinandersetzen, muss man hier eine gewisse... da ist auch wieder Reibung, weil ich das nicht kann. Also noch, das ist, da fühle ich mich noch nicht so wohl, wie wenn ich es jetzt schon mehrmals gemacht hätte. Und darum auch, das sind halt so die Themen, glaube ich, die immer wieder also auftauchen und Problemfelder oder nicht Problemfelder, aber Themenfelder, die aufploppen, die man bearbeiten muss. Und dann gibt es natürlich auch, okay, macht man nochmal was Neues, macht man es nicht. So. Auch das, klar.
Lieber Anton, bei uns hier im Podcast gibt es immer eine Rubrik, und zwar, wir stellen uns gegenseitig Fragen. Mhm. Das heißt, ich würde dich jetzt einmal einladen, einmal zu würfeln, und ich ziehe eine Frage für dich, und entweder ist es eine grüne, es ist eine grüne. Schauen wir mal, was dich erwartet. die Frage ist auf Englisch. Have you ever seen something you cannot explain? Bist du mal irgendwas untergekommen, was du dir einfach nicht erklären konntest? Oder vielleicht auch, was dir zuletzt untergekommen ist, was du dir nicht erklären konntest?
Eigentlich jeden Tag. Also es gibt, wo ich mir überdenke, wie kann, also ob das jetzt politische Themen sind, wo man sagt, okay, wie kann sowas passieren, dass irgendwelche krassen handwerklichen Fehler, also bei politischen Themen gemacht werden, obwohl da nur Profis sind, wie kann es sein, dass Amerika, also dass überhaupt so jemand wie Trump auch nur in den Ansatz einer möglichen Präsidentschaft kommt, so, das sind einfach Dinge, die ich mir tatsächlich nicht erklären kann. Also, weil man denkt immer, der gesunde Menschenverstand müsste ja eigentlich da sein. Mhm. Aber offensichtlich, oder auch, dass man sich mit dem Thema, das man macht, so beschäftigt, dass eben möglichst keine gravierenden handwerklichen Fehler passieren. Mhm. So. Oder es gibt auch, das Gleiche könnte man jetzt am Fußball machen, wie kann es sein, dass ich irgendwie als Schiedsrichter dieses Abseits oder dieses Hand oder dieses Handspiel nicht sehe. Also, und
also du sprichst vom Viertelfinale in der Europameisterschaft.
Zum Beispiel, aber es gibt ja so viele, also und tatsächlich gibt es jeden Tag. Ja. Also ich würde sagen, jeden Tag läuft mir irgendwas über den Weg, wo ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Ich kann mir das nicht erklären, wie das funktioniert oder warum das so ist.
Und bringt es dich manchmal dazu zu sagen, so hey, das also nicht aufzugeben, aber an manchen Stellen auch wirklich den Glauben zu verlieren?
Ja, tatsächlich. Also man verklärt ja die Vergangenheit immer so ein bisschen oder sieht es immer ja im Nachhinein alles positiver. Aber ich glaube, dass es früher an der einen oder anderen Stelle schon besser war. Also so das. Ja, also doch, tatsächlich, manchmal verliert man echt den Glauben und auch den Glauben an, dass wieder alles auch irgendwie sich wieder einrenkt so, oder besser wird. Das hat man ja, man hat ja immer so das Gefühl, okay, jetzt irgendwann wird es schon wieder besser. Nur die Frage ist, was ist dann das Besser?
Ja.
Also ist das jetzt nur der Status quo nur verändert oder wird es tatsächlich wieder besser?
Ja.
Das ist ja schon die Frage.
Wo holst du dir den Glauben wieder zurück oder was gibt dir wieder Glauben? Weil ich finde, braucht man ja auch, dass man auch wieder eine gewisse Positivität in seinem Leben hat.
Ja, also ich bin grundsätzlich sehr optimistischer Mensch. Also das ist einfach, und ich glaube auch immer, dass es, das sind so bei politischen Sachen, glaube ich halt immer, dass es auch Leute gibt, die es besser machen können. Also ich glaube jetzt nicht, dass da völlig alle auf verlorenen Posten sind, sondern dass schon Menschen da sind, die auch irgendwas positiv oder besser gestalten können und machen und werden und so, sehe ich, also da habe ich einfach so einen gewissen Grundoptimismus.
Okay, das ist gut, das ist schön. Du, dann würfel ich einmal. Mhm. Gelb, dann kriege ich eine gelbe Frage von dir. Mhm. Aber bin jetzt gespannt.
How would you summarize your life purpose?
Oh, super, vielen Dank dafür. Mhm. Naja, bei mir ploppt in letzter Zeit schon immer wieder diese, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Marcel Reif-Rede im Bundestag. Und der hat von seinem Vater erzählt, der hat gesagt, ja, sei ein guter Mensch. Und das ist natürlich jetzt total weitläufig, aber ich finde, da steckt super viel Wahrheit auch für mich drin. Also was bedeutet für mich, ein guter Mensch zu sein, offen zu sein, auch über meine eigenen Grenzen hinauszugehen, andere nicht vorzuverurteilen, sondern jedem eine gleichwertige Chance zu geben und gleichzeitig aber auch ein guter Mensch mir selber gegenüber zu sein, zu mir selber, nicht zu hart, nicht zu diszipliniert teilweise. Ne? Ich bin auch im Bayerischen Wald sozialisiert. Also da diese Gratwanderung zu finden und so seinen Weg durchs Leben zu machen. Das würde ich als Purpose und als Lebensaufgabe für mich beschreiben.
Schön.
Ja.
Ja, sollten wir alle. sollten wir alle so sein, ne? Tatsächlich.
Ja, gut. Ich meine, man gibt sein Bestes. Ja. Ja, man probiert es jeden Tag. Manchmal funktioniert es mal besser, mal schlechter. Aber auch deswegen, auch wenn es schlechter, ich finde, es darf halt auch schlecht funktionieren. Und wenn man daraus lernt oder versucht, beim nächsten Mal es besser zu machen, ist schon vieles gegeben.
Ja, und vieles kann man einfach auch nicht beim ersten Mal, also richtig, man ist ja auch immer ein stetiger Lernprozess.
Das bringt mich jetzt, du warst dann in der Schweiz, um jetzt nochmal zurückzugehen in deine Ausbildungs- bzw. auch Lehrjahre, du warst dann in der Schweiz und du sagst über die Schweiz, dort habe ich gelernt, was ich nicht möchte. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor im Leben, was möchte ich eigentlich nicht? Was war das genau, was du eben nicht, oder was ist es, was du nicht möchtest in deinem Leben?
Also mir war, also tatsächlich, man muss es ein bisschen zweiteilen, weil Lugano war, also die Zeit in Lugano war Wahnsinn. Das habe ich unheimlich geliebt dort, weil ich liebe diese italienische, also es ist ja italienische Schweiz. Du bist in 10 Minuten am Comer See, also du lebst am Luganersee, das war schon echt, also für so einen jungen Burschen war das schon ein Wahnsinn eigentlich, muss man sagen. Der Lifestyle, du bist in einer halben Stunde in Mailand, also das war schon cool. Also eine der schönsten Regionen der Welt, da unten am Comer See, das ist schon wirklich einfach fantastisch. Das Arbeiten war auch super, cooler Chef, also das war top. Und in St. Moritz war es dann halt einfach, habe ich mir so ein bisschen blenden lassen auch. Man sagt, ja, jetzt geht man nach St. Moritz und das Mondäne, das ist dieses Jet-Set, dieses total coole. Letztendlich bricht man es immer runter, hat man einfach für extrem reiche Menschen gekocht, denen eigentlich das Essen relativ wurscht war, also auf gut bayerisch relativ egal war, sondern eigentlich, wo es nur darum ging, okay, ich hau mir jetzt ein Kilo Kaviar für 25.000 Franken oder 30.000 Franken auf den Teller. Und das ist dann was, wo ich dann auch als niederbayerischer so
Bodenständigkeit,
ich dann sage, okay, also ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, also für mich. Und das war auch letztendlich, war der Rahmen ultra eng. Also das war überhaupt nicht das, was ich wollte. Also dieses Weltoffene, dieses auch vom Kochen her, was wir da oben gekocht haben. Wir haben super gekocht, super Restaurant. Aber habe ich gesagt, hey, also das ist es nicht hier. Also so vom rein vom Kochstil, von der also von allem einfach. Ich hocke da in St. Moritz, der Ort ist irgendwo am Berg oben, du kannst ein bisschen Skifahren, das war's. Mhm. So, also ja. Schicht im Schacht. Also ja. Und so schön es dann ist, aber das hat mich null.
Das ist irgendwie null passt, gepackt. Also so wie du das erzählst, ja, passt es auch nicht so zu dir. Zur Bodenständigkeit, zu den Werten, die du ja so vermittelst und auch da geprägt natürlich von der Herkunft so in dir trägst. Also so nehme ich dich eben auch wahr. Und da, natürlich, du hast mehrere Stationen, aber was, glaube ich, der große Wendepunkt für dich war, oder was heißt Wendepunkt, ein ganz einschneidender Punkt, ist dann die Zeit in Stockholm, dorthin zu gehen. Und du beschreibst es auch, dass es plötzlich ein krasser Bruch war. Du warst da in einem internationalen Team, immer Englisch reden, eine hohe Geschwindigkeit, viel machen die ganze Zeit. Welchen Stellenwert hatte gerade in Stockholm der Begriff Herkunft für dich, also deine Herkunft aus Deutschland, aus Niederbayern, aus dem Bayerischen Wald, und was hat generell, welchen Einfluss hat deine Herkunft auf dein Sein, vor allem wenn du dann rausgegangen bist in die Welt?
Ja, also das, also jetzt in Stockholm, explizit in Stockholm, was natürlich glaube ich, also was da entscheidend war im Prinzip, man geht raus in die, wirklich in der Großstadt, obwohl es Stockholm ja keine Großstadt ist, es ist ja eine kleine Stadt, also das ist eine kleine Großstadt. Und das Thema war tatsächlich dann so, man ist zum ersten Mal der Ausländer. Also dieses Gefühl zu haben, dass man eigentlich, alle müssen sich umstellen wegen dir. So, und was macht es mit dir? Also da merkt man dann einfach mal, okay, also das Team dort war, man muss sagen, das war 2007, da war ja in Stockholm, da gab es dieses nordische Küchenwunder noch nicht, also praktisch diese Entwicklung, die stand da ganz am Anfang. Das Fredsgatan 12, wo ich war, war damals einer der heißesten Läden in Europa, also ganz sicher, ganz weit vorne, auch vom Kochen her, von der Stilistik her, das war also der Shit. Aber es war eben so, da gab es nicht so viele ausländische Köche, die jetzt dann in Stockholm gearbeitet haben. Und dann war das natürlich für die schwedischen Kollegen, also auf einmal müssen wir alles auf Englisch machen. Die können das alle, kein Problem, weil die alle schon in New York gearbeitet haben und in London und so weiter. Es war kein Thema, aber praktisch, der Typ muss die Bestellungen auf Englisch machen. So, okay, also da müssen wir das nochmal doppelt checken, ob der auch alles kapiert hat. Also praktisch, die muss mich ja immer an die Hand nehmen.
War dir das unangenehm?
Ja, das war mir schon unangenehm, tatsächlich, weil irgendwann merkst du, dass du eigentlich ja so ein Hemmschuh bist. Also, und du kannst schon gut kochen, aber ich war ja am Anfang, ich habe auch nicht gut gekocht, weil ich einfach zu sehr mit mir selber beschäftigt war. Also zum einen diese Umstellung auf die Stadt, dann einfach, dass ich eine halbe Stunde mit der U-Bahn oder ja, mit der U-Bahn einfach zur Arbeit fahren musste. So dieser, der Rhythmus, der war ja Wahnsinn. Dieser, also vorher bist du dann im Prinzip hast neben dem Lokal gewohnt, mehr oder weniger, oder ganz in der Nähe und bist dann zum Arbeiten gegangen mit zu Fuß und so. Und auf einmal musste man ja erst mal eine halbe Stunde Anreise zur Arbeit machen. Und was für andere Leute ganz normal ist, für mich damals neu. Dann kommst du in den Laden rein, du verstehst nicht, was die machen, weil du die ganzen Techniken nicht kennst. Für dich das komplette Neuland ist und alle um dich rum müssen sich auf dich einstellen, weil du kein Wort Schwedisch verstehst. So. Also, das war schon für alle, glaube ich, ultra anstrengend mit mir. Und dann auch so die Briefings am Abend. Ja, dann war es auf Schwedisch. Ich habe nichts verstanden. Also dann hieß es ja, okay, wir müssen ja das auf Englisch noch sagen. So, das war dann also für alle anstrengend und für mich am alleranstrengendsten. Und dann merkst du schon, okay, du musst jetzt was tun. Also du musst zumindest dich da irgendwie versuchen anzunähern und auch das Schwedisch, zumindest das Küchenschwedisch, dann das kriegst du dann schon irgendwie hin. Und da hilft er, also diese Anpassungsfähigkeit, die ich dann praktisch so im Internat auch gelernt habe, das war dann, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Teil und auch das Disziplin wieder. Die Disziplin dann auch trotzdem, obwohl es wirklich echt hart war, oft jeden Tag aufzustehen und sagen, okay, ich zwinge mich da jetzt wieder rein.
Mhm. Weil durchbeißen
ja. Und es war wirklich hart. Also es war nicht schön. Also viele Momente, wo man sagt, ja,
Sind Köche, haben die so eine gewisse masochistische Ader? Weil wenn du erzählst, du warst bei Franz Feckel, das war steinig und nicht schön, das war hart, da bist du richtig einmal durch den Dreck gegangen, du warst in Stockholm, hast dich hart gerieben, da warst auch, hast dich durchgebissen. Also brauchen gute Köche genau das, dass sie eigentlich immer so ein bisschen durch den Dreck gehen müssen?
Es geht wahrscheinlich auch anders. Also man muss jetzt nicht unbedingt sich durchquälen, aber grundsätzlich für mich, für meinen Lebensweg war das mit Sicherheit der richtige Weg, so, das so zu machen. Also ich würde jetzt nicht jedem Kollegen, jungen Kollegen empfehlen, das, sich alles zu geben. Aber natürlich, das gibt ja eine gewisse Resilienz auch es ist ja immer, kommt ja immer wieder irgendwas, das dich ein bisschen aus der Bahn schmeißt oder nicht so schön ist.
Deswegen, so ist genau. Das Leben.
So ist das Leben und letztendlich so, habe ich schon gelernt, okay, ich kann mit solchen Dingen schon ganz gut umgehen, weil ich einfach auch schon viel durchgemacht habe, also oder viel erlebt habe. Und das geht oft an den einen oder anderen jungen Kollegen ab, wenn es dann mal wirklich mal hart auf hart kommt oder wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie man es vielleicht gewohnt ist, dann fehlt denen so auch dann in dem Moment so diese Erfahrung. Und dann müssen sie es da machen und es tut dann vielleicht mehr weh.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dich auch in deinem Selbstbewusstsein bestärkt hat, dass du ja es geschafft hast, dass du dich eben durchgebissen hast. Alles, was du dir vorgenommen hast, du auch geschafft. Und vor allem dir, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, wir kommen jetzt zu dem Moment, wo du ja wieder zurückgehst. Du hast viele Stationen auch noch in New York und so weiter, ich weiß. Aber du hast dann den Moment, wo du wieder zurückgehst nach Bayern. Und in Regensburg dein erstes eigenes Restaurant eröffnest. Wie viel Mut braucht man dafür, sich komplett selbstständig zu machen und eben aus dieser harten Schule rauszugehen und zu sagen, jetzt werde ich mein eigener Chef und mein eigener Unternehmer?
Also ich glaube, das hat nichts, also so bin ich einfach geprägt. Also das jetzt sind wir wieder bei der Herkunft.
Das war immer schon das Ziel, dass du dein eigenes Restaurant hast?
Nein, aber praktisch entweder hätte ich den Laden zu Hause übernommen, dann wäre ich auch selbstständig gewesen oder man macht was Eigenes. Also dass ich irgendwann mein eigener Chef werde, war eigentlich von Anfang an klar. Ich habe dann gemerkt, okay, zu Hause funktioniert nicht. Ich muss mir was Eigenes suchen, ich muss meine eigenen Fehler machen. Ich möchte nicht das Vorgegebene Konzept weitermachen, sondern ich möchte eigenes Ding fahren.
Und war das immer schon klar für dich, dass du Sternekoch wirst?
Also an dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, Koch zu werden, war klar, dass ich Sternekoch werde. Will.
Also für dich war nicht, ich werde jetzt in Anführungsstrichen ein normaler Koch, sondern ich will Sternekoch und ich will was Besonderes machen.
Ja, ob das jetzt so besonders ist, ist wieder was anderes, aber ich war immer klar, dass ich in meinem Bereich, den ich machen will, exzellent werden will. Und genau, das ist immer mein Anspruch.
Und diese Exzellenz eben in Form von Sternen, wo man natürlich die Wertschätzung bekommt, du eröffnest dein erstes Restaurant in Regensburg, also wieder in Bayern, zurück in die Heimat, und das historische Eck hieß es damals, und dann bekommst du super schnell den ersten Stern. Also das heißt, du hast ja dein Lebensziel erreicht.
Nein.
Wollte gerade fragen, bist du da nicht in ein Loch gefallen? Weil eigentlich, wie geht es denn jetzt weiter
dem damaligen Zeitpunkt? Also es war ganz klar das Ziel, der zweite Stern. Also das ist nicht, vor allem damals als junger, da war ja schon noch sehr jung, 28, wo der erste Stern kam. Du fängst an und das Ziel war klar. Also wir hätten es auch anders gar nicht geschafft, wirtschaftlich. Also man musste auch sagen, ich bin da sehr ambitioniert reingegangen, habe gesagt, okay, das ist mein Preisniveau, das wollen wir geben, das wollen wir machen, das ist das Ziel. Und das Restaurant war vorher schon immer Sterne-Restaurant, das einzige Sterne-Restaurant in Regensburg. Also war dann 10 Jahre zu. Ich habe es dann wieder übernommen als junger Bursche. Und habe auch in Regensburg niemanden kannt. Also das war im Prinzip, also ich musste mir meine Gäste erst komplett selbst erschließen. Also die Gäste, Stammgäste, alles. Also ich habe keinerlei Netzwerk gehabt in der Stadt.
Welche Ängste hat man dann? Also wie sahen deine Ängste aus?
Ich habe ganz normalen Existenzängste. Also und das war auch oft real. Also tatsächlich, weil wenn du dann einmal am Abend nur 2 oder 4 Gäste hast und oder es passieren einfach Fehler am Anfang. Man macht Dinge, man ordnet Dinge nicht richtig ein, man ordnet Gäste nicht richtig ein, man hat, man muss erstmal ein paar, also man muss die Fehler alle machen, aber die Fehler kosten dich halt dann. Also ist nicht schön.
Was ist so ein Fehler jetzt?
Ja, dass man einfach, zum Beispiel, man überbucht sich sein Lokal und sagt, ja, man wird das schon irgendwie schaffen. Und dann hast du halt einfach 10 unzufriedene Gäste, weil du die ersten nicht rauskriegst oder die anderen vorher rausschmeißen musst. Und das haben wir natürlich ein paar Mal gemacht, weil haben wir dann überlegt, wie können wir das besser machen beim nächsten Mal, haben wir die Leute unten im Weinkeller reingestellt und dann war es ihnen da zu kalt. Und also wenn ich mir das alles so überlege, so im Nachhinein, also wilde Geschichten. Oder ich habe die dann in die Bar neben angeschickt, habe denen dann da einen Drink ausgegeben. Also ja, ganz viele so, oder man geht dann auch mit Kritik falsch um, weil, oder die Leute meinen ja dann so, sie müssen so einen jungen Burschen dann mal zeigen, wo der Hammer hängt und so, nein, ich kann da ja gar nichts und so. Und dann bist du einfach auch brutal angefasst von der Kritik, weil du das auch eigentlich so nicht kennst. Du stehst zum ersten Mal dann in der Line of Fire selber. Mhm. Und dann musst du auch erstmal lernen, mit so einer offensiven Kritik umzugehen. Also, dass die Menschen zu dir sagen, hey, was du kochst, hast selber Scheiße. Also, und was nicht gestimmt hat, aber das würde sich jetzt auch so keiner mehr zu mir sagen trauen.
Ja. Das wollte ich gerade fragen, wie persönlich hast du das genommen?
Ist mir extrem nah gegangen. Also auch wenn du dann im Internet oder irgendwo online irgendwas liest, dass es nicht gut war und so, das ist einfach für dich, du kannst es überhaupt nicht einordnen. Und das sind alles so Bausteine, wo du dann schon denkst, okay, da steht irgendwo, dann hat man mal einen Gast, der ist rausgegangen oder hat mir gesagt, der Fisch ist nicht frisch. So, das heißt so. Nö, der ist heute in der Früh gekommen, ja. Und hat dann auch überall in der Stadt schlecht über mich gesprochen und so. Das ist einfach so, das macht was mit einem jungen Unternehmer, mit einem jungen Koch. Und da muss man schon, also da ist man, ja, angefasst und dann hat man schon immer Existenzängste. Ja, was ist, wenn jetzt keiner mehr kommt? Und darum war es so wichtig, dass wir von außen Bestätigung kriegen. Also darum war der erste Stern wahrscheinlich der viel wichtigere als alles andere, was danach kam. Weil eigentlich das halt dir ein Prädikatssiegel gibt. Oder das war das Prädikatssiegel. Okay, der Laden ist richtig gut. Und Und wir haben das waren wir auch richtig ausgebucht. Da waren wir 2 Jahre lang wirklich durchgehend ausgebucht. Und das hat uns dann natürlich auch wirtschaftlich geholfen. Sonst hätten wir es nicht. Also tatsächlich, wenn wir den Stern nicht bekommen hätten, glaube ich, hätte ich dann 2011 wahrscheinlich saubere Insolvenz gelegt.
Was ist eigentlich anders, wenn man Sternekoch ist? Also ist man da plötzlich, also es gibt in Deutschland, glaube ich, momentan so
340
Sterneköche und Köchinnen. Ist man da plötzlich in so einer ganz anderen Liga im Sinne der Wahrnehmung? Also wie hast du das damals wahrgenommen?
Damals war das natürlich schon, also man muss jetzt auch sagen, in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren ist ja unheimlich viel passiert in der deutschen Gastronomie-Szene. Es ist auch deutlich breiter geworden. Also der Ein-Sterne-Bereich ist also deutlich fast verdoppelt zu dem damals. Und damals war das schon ein großer Wurf für mich. Also da warst du dann auf einmal halt auf einmal ganz vorn mit dabei. Also in Deutschland, da gab es 180 Sterneköche so in dem Dreh und du warst da einer von denen. Also du bist dann schon Top-Level. Also und auch, also zumindest sagen wir so Fußball-Bundesliga. Also und jetzt würde ich sagen, ja, also ist es jetzt kein, natürlich, Sternekoch ist immer schön, das heißt, du kannst gut kochen. Jetzt hat sich meine Wahrnehmung für dieses Thema schon deutlich verändert, muss man einfach sagen.
In welche Richtung?
Dass ich es für mich nicht mehr so als extrem wichtig empfinde. Ich glaube, man lernt eben dann im Laufe der Zeit auch, dass das eben eine Wertschätzung von außen ist. Ja, aber die macht letztendlich dein Lokal nicht voll. Sondern du bist der bekannte Koch, ja, aber es geht für ein Restaurant oder um ein Restaurant wirklich erfolgreich betreiben zu können, geht es um andere Sachen. Also da ist der Stern nicht mehr so wichtig. Das ist natürlich ein Marketing-Tool. Das ist, und je öfter du irgendwo stattfindest im Marketing, umso besser. Aber letztendlich glaube ich, da hat sich, also in dem Bereich hat sich meine Wahrnehmung deutlich verändert.
Du sagst, der Stern ist irgendwann gar nicht mehr so wichtig. Was ist denn das Wichtige für ein erfolgreiches Restaurant auf so einem Level, wo du jetzt unterwegs bist, so wie du kochst, so wie du dich positionierst, kommen wir gleich dazu. Was sind so für dich so die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale?
Das Allerwichtigste ist im Prinzip dieses, dass die Gäste sich wirklich wohlfühlen bei dir im Restaurant und dass sie nicht das Gefühl haben, sie zahlen jetzt hier Schweinekohle oder sehr viel Geld und es ist es nicht wert. Also das Value for Money muss passen. Und Value for Money fängt ganz vorne an. Das ist eben diese Customer Journey. Also wenn ich bei der Reservierung einfach schon das Gefühl habe, ich werde irgendwie nicht so behandelt, wie ich es mir wünsche, ist das schon nicht so optimal. Also und darum, das fängt da vorne an und dann gibt es den Empfang. Der muss einfach herzlich sein. Die Leute müssen sich herzlich begrüßt fühlen. Und dann ist der nächste Schritt natürlich das Restaurant. Wie ist das Restaurant? Fühle ich mich in dem Restaurant wohl? Ist das jetzt genau das, was ich mir vorstelle? Dann erst kommt das Essen. Also wir sind ja praktisch bis dahin, es sind ja schon so viele Schritte vorher passiert, die eigentlich einen Eindruck manifestieren. Und natürlich muss das Essen gut sein, für das zahlen die Gäste auch sehr viel Geld. Aber letztendlich geht es ja dann auch darum, wie ist der Service? Wie funktioniert, also wie sprechen mich die Leute an? Wie trifft es meinen Geschmack? Es gibt ja auch hier sind wir jetzt in einer deutlichen, hier muss man natürlich auch wieder, ist jeder anders, jeder erwünscht sich, hat einen anderen Geschmack, also was Interior Design betrifft, jeder hat einen anderen Geschmack oder wünscht sich eine andere Ansprache. Und das ist, glaube ich, so die entscheidenden Punkte, dass einfach die Mitarbeitenden, also im Restaurant, die Service-Mitarbeiter einfach ein Gefühl für die Gäste entwickeln, was wollen die für eine Ansprache. Und das eine ist das Technische, das Handwerkliche, dass das gut ist. Das andere ist aber eigentlich halt dieses Empathische, was macht Service aus, ist Kommunikation. Also und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und kommunizieren tue ich mit dem Gast auf vielen Arten, also auf der Speisekarte, ich kommuniziere mit ihm auf der Website, ich kommuniziere, also alles. Und das ist der Schritt, diese Schritte davor, bevor überhaupt das erste Essen am Tisch steht.
Was würdest du sagen, welchen Anteil, also wenn wir jetzt sagen 100%, ne, wie viel Prozent sind das Essen?
40.
40% Essen, 60% drumherum, Erlebnis, Emotion, Kommunikation. Mhm. Und vor allem Konzept. Du hast es gerade so schön gesagt und das finde ich spannend, weil wenn wir jetzt nochmal zum nächsten dann kommen, also das historische Eck, der Pachtvertrag läuft aus und du eröffnest dein nächstes Restaurant, das Sturstadt.
Mhm. Sturstadt. Ja.
Mhm. Sturstadt, genau, ja. Also schwedisch. Mhm. Und jetzt kommen wir dazu wieder zu deiner Referenz zu Stockholm. Und ich finde, da hast du dann so eine konzeptionelle Sprache gefunden, eine eigene, und hast dem auch nochmal einen ganz anderen Rahmen gegeben. Wie bist du da rangegangen? Kam das aus dir heraus? War das etwas, wo du sagst, das muss ich mir erarbeiten, wie dieser Rahmen, das Konzept für dieses nächste Restaurant aussehen soll? Oder hast du es jemandem gegeben, eine Agentur, und hast gesagt, hier, mach dir das einfach mal für mich?
Nö, also das war tatsächlich eine große Entwicklung für mich auch. Das war auch die schönste Restaurantentwicklung, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich habe ja schon mehrere Konzepte jetzt entwickelt. Letztendlich war Sturstadt so, das muss man auch so sagen, das Masterpiece, auch natürlich auch jetzt auch das Flaggschiff-Restaurant. Aber ich habe mir natürlich wahnsinnig viele Gedanken gemacht, was will ich mit dem Restaurant sagen? Also was ist meine, also eben der konzeptionelle Rahmen, die Sprache. Und das ist mir tatsächlich sehr gut geglückt, auch mit Hilfe von Menschen, die mich da auf dem Weg begleitet haben. Ob das jetzt mal die Agentur war, die damals, also das waren meine Nachbarn im historischen Eck, die haben mich da extrem unterstützt, also als Agentur, also von der, wie schaut unser Logo aus, wie, also so diese ganzen kleinen Sachen. Und da stecken so, sind über Jahr lang so viele Details besprochen worden und letztendlich der Kunde merkt es ja nur unterschwellig, ob das alles aus einem Guss ist. Aber wir haben das echt dann geschafft, so auch, muss man sagen, also relativ jung auch, wirklich ein Restaurant zu zimmern, das dann auch völlig zu Recht durch die deutsche Presse gegangen ist, weil es einfach nach wie vor eines der schönsten Restaurants in Deutschland ist. Und auch in sich sehr schlüssig. Und obwohl sich jetzt wahnsinnig viel verändert hat nochmal in den 10 Jahren, also wir haben ja unheimlich nachgeschraubt da wieder und ich verändere mich, so dann muss man immer wieder nachjustieren. Und letztendlich ist es jetzt auch viel besser, als es am Anfang war, aber damals war schon echt ein Brett.
Du hast gerade gesagt, wie möchte ich gerne, dass es, was beim Kunden ankommt, bei meinen Gästen ankommt. Wenn du das vielleicht auf einen Satz bringen kannst, was soll bei deinen Gästen, wenn sie im Restaurant sind, im Sturstadt, was soll da ankommen? Welches Gefühl sollen die da haben? Was liegt dir am Herzen? Was ist dir da wichtig?
Also da gibt es ja immer so diese Phrasendrescherei. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich jemand wie bei jemand zu Hause fühlen soll. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber grundsätzlich muss mich das Ambiente dazu einladen, dass ich meinen persönlichen Hedonismus ausleben kann.
Okay. Den persönlichen Hedonismus. Okay.
Ja, es geht ja um Genuss.
Ja.
Also und
Genuss und Erlebnis.
Genau.
Also ich finde, also meine Wahrnehmung ist ja so, wenn ich den Auftritt des Restaurants sehe, das ist ja eine andere Welt. Das ist ja eben Eintauchen in etwas, was ich eben nicht habe für einen kurzen Moment.
Um das geht's. Es ist ja wie bei einer Oper, wie bei einem Konzert. Genau das Gleiche ist ein Restaurantbesuch auf dem Niveau. Mhm. Also ich nehme das fest vor, ich buche das, ich gehe dahin und habe da 3-4 Stunden, schöne Stunden, wo ich einfach aus meinem Alltag rauskomme und was anderes erlebe. Mhm. Um das geht's. Und eben im Optimalfall habe ich da richtig Spaß. Und also darum sage ich, das ist schon auch, Essen gehen hat schon auch was mit Lebensfreude zu tun, mit einfach, das ist ja nicht nur, also jetzt auf so einem Niveau essen zu gehen, ist nicht nur als Nahrungsaufnahme, sondern es ist einfach deutlich mehr. Das ist ja einfach, also wie gesagt, passiert auf so vielen Ebenen, so viel Kommunikation, bla bla bla. Und das muss halt erfüllt sein. Mhm. Also ich kann es wahrscheinlich gar nicht so auf einen Satz runterbrechen, aber ich glaube, ich habe es versucht. Mit dem, also mir geht es immer darum, den Leuten einfach gutes, schon eine schöne Zeit zu geben. Und das ist ja auch wie bei was anderem Kulturellen, wie jetzt eine Oper oder Konzert, nichts anderes.
Und du hast gerade schon gesagt, so ja, wie ging es nach dem ersten Stern weiter? Weil das Abgefahrene ist ja, du machst das Restaurant auf und du kriegst sofort wieder einen Stern. Also
wäre auch schlecht gewesen, wenn nicht.
War wieder dasselbe Spiel wahrscheinlich.
Wieder dasselbe Spiel.
Dieselbe Kalkulation.
Weil wir natürlich auch maximal ins Risiko, also ich bin maximal ins Risiko gegangen mit diesem Restaurant und auch alle Leute um mich herum haben gesagt, du spinnst.
Ist das für dich auch ein Motto zu sagen, all in?
Ja.
Anders geht's nicht?
Ich glaube, das ist für viele Menschen um mich herum maximal anstrengend. Mhm. Also auch wieder, weil ich einfach nicht, weil ich sehr risikobereit bin. Und bis jetzt hat sich das immer ausgezahlt, nur es kann auch mal in die Hose gehen. Und damals war es auch so, da haben die Leute gesagt, der spinnt, der geht innerhalb von einem halben Jahr pleite. Mhm. Weil einfach, ich bin ja, habe ja praktisch mal das Ganze mal vier gemacht, so ungefähr. Und auch von der Investitionssumme, jeder hat gesehen, da ist echt was verbaut. Da ist auch Qualität verbaut, da ist nichts irgendwie günstig, billig. Und da habe ich mich schon extrem weit aus dem Fenster gelehnt. Und das war auch der Anspruch, zu sagen, okay, wir machen, wenn wir es machen, machen wir es richtig gut, weil das soll dann einfach ein richtiges, tolles Restaurant werden. Und das Einzige, was du eben dann beeinflussen kannst, ist die Qualität, die du dann bringst und dass das einfach gut durchdacht ist. Und wir hatten einfach super Team am Anfang gleich und ich habe die Jungs sind alle mitgewachsen aus dem historischen Eck raus ins Durchstart dann. Alle haben super performt, alle haben am einen Strang gezogen und dann sind halt auch die Auszeichnungen eingedrudelt und dann wurde in der Aufsteiger des Jahres im Gomio, habe einen riesen FAZ-Artikel bekommen, riesen süddeutsche Artikel, so viele Dinge, die dann einfach das Ganze brutal befeuert haben. Und dann war natürlich auch der Stern, war eigentlich nicht Formsache, aber es hätte mich schon sehr gewundert, weil wir haben dann schon deutlich besser gekocht, als wir im historischen Eck gekocht haben, so grundsätzlich. Hätte es mich schon sehr gewundert, wenn wir den Stern nicht bekommen hätten. Aber trotz allem, wenn der Michelin gesagt hätte, ja, reicht nicht oder warum, irgendwas auch immer, dann hätte man schon ein Problem gehabt. Muss man einfach.
Wie ist es? Also ist es so, wie man sich es vorstellt? Da kommt verdeckt irgendeiner, man weiß es nicht wann, und der bestellt einfach dann Essen, viele Gänge und probiert alles ein bisschen und dann geht er raus und irgendwann kommt ein Brief und sagt so, ja, hier herzlichen Glückwunsch, Herr Schmaus, Guide Michelin sagt einen Stern.
Die bestellen ganz normal. Also die haben jetzt auch nichts, die tragen jetzt kein Fähnchen mit sich, dass sie von Michelin sind. Also das ist einfach, ist anonym.
Ich muss ja immer so an diese Ratatouille-Szene denken, weißt du, wo dieser Restaurant-Tester, der dann so in seiner eigenen Eleganz, aber natürlich auch Selbstverliebtheit dann da so vor sich hinschwebt.
So, ja, ob die jetzt so selbstverliebt sind, weiß ich nicht, das ist eigentlich ein ganz normaler Job auch, also die kommen zum Essen, letztendlich ist es auch für uns, sage ich mal, das Thema ist ja gar nicht, also selbst wenn ich es wissen würde, also selbst wenn er jetzt reinkommt und hat einen Michelin-Hut auf, also oder kommt im Blaumann von Michelin. So. Selbst dann würde es uns ja nichts helfen, weil in dem Moment ist es einfach so, ich habe den Fisch schon im Haus, ich habe die Soße gekocht, ich habe das Menü geschrieben, ich kann nichts mehr ändern.
Trust the process. Also genau. Vertrau dem, was du halt geschafft
hast. Und ja. Du musst ja auch, und jetzt sind wir wieder beim grundsätzlichen Thema, und ich koche ja für alle meine Gäste gleich. Ja. Also, und darum ist es eigentlich, Man lernt, jetzt mache ich den Zirkus seit 15 Jahren mit, so man lernt damit schon umzugehen. Da war ich früher viel nervöser, jetzt bin ich. Wir machen das so gut wir können, jeden Tag. Und das ist auch was man bei den Mitarbeitern pflanzen muss, dieses Ambitionsniveau. Also wir haben einfach ein Ambitionsniveau. Das ist meine Aufgabe, das den Leuten mitzugeben und zu sagen, okay, Leute, also wir sind hier unter Spannung. Mhm. Jeder gibt sein Bestes, dass das hier funktioniert. Und was dann dabei rauskommt, trust the process. Mhm. Mhm.
Tägliche Höchstleistung ist schon. Es ist schon Höchstleistungssport auf allen Ebenen mit allen Beteiligten.
Ja, am Ende nein. Also es ist eine Höchstleistung, es ist eine Einstellung zu meinem Beruf, sage ich mal. Einfach, ich kann jetzt normal kochen, da muss ich auch gut kochen. Und meine Mitarbeiter oder meine Köche oder die machen halt auch sie sind halt handwerklich vielleicht ein bisschen besser als ein normaler Koch. Das ist wie beim Fußballer. Es gibt die Fußballer, die in der Regionalliga spielen und die sind auch happy. Und es gibt halt die Fußballer, die in der Bundesliga spielen, aber die spielen ja auch, die haben ein gewisses Grundniveau, das rufen sie jeden Tag ab. Mhm. Und manchmal spielen sie ein bisschen besser und manchmal spielen sie ein bisschen schlechter. Aber grundsätzlich, wenn du mal Bundesligaspieler bist, dann ist es dein Grundniveau. Und das musst du jeden Tag bringen oder jedes Spiel bringen. Und das ist bei uns genau das Gleiche. Die machen einen Beruf und sie machen den auf einem guten Niveau, auf einem sehr guten Niveau. Und darum ist es gar nicht so, ich würde sagen, ob das dann immer so der Höchstleistungssport ist, sondern einfach die persönliche Ambition, die ich habe. Mhm. Und die bringe ich jeden Tag mit in meinen Job. Und ja. Ich kann nicht schlechter kochen als ich so.
Ja. Und jetzt bist du ja Sternekoch, also wieder den Stern bekommen. Und du sagst das, okay, wie geht's jetzt weiter? Ja, also der nächste Stern muss her. Beziehungsweise du hast ja dann mehrere Restaurants nacheinander eröffnet. Das Sticky Fingers zum Beispiel. Du hast dich zum Unternehmer ja entwickelt. Wie war so dieser Schritt vom, okay, ich habe ein Restaurant hin zu, ich eröffne ständig wieder neue Konzepte und neue Restaurants?
Also grundsätzlich, das kann ich relativ schnell runterbrechen. Mir ist Sterneküche allein zu langweilig. Also das ist ein sehr, nicht monoton, ja doch, es ist schon. Es ist immer der gleiche Ablauf und es ist keiner... Wie soll ich sagen, da ist wenig Spannung drin. Spannung habe ich eigentlich immer wo ich viel wechseln kann, wo ich viel, also in meinen Gerichten, wo ich ständig so in eine Rotation gehen kann, wo vielleicht auch der Gästeanspruch ein bisschen niedriger ist, also dass man reingeht und einfach nur einen schönen Abend haben will, ohne dass man gleich die große Oper nimmt oder das Robbie Williams Konzert oder das Stones Konzert. So. Also die Erwartungshaltung, wenn ich sowas mache, ist ja deutlich höher. Das ist Sturstadt und Aska. Und Sticky Fingers ist eigentlich halt so für jeden Tag. Und das macht halt genauso viel Spaß, wenn nicht sogar mehr Spaß. Weil ich einfach auch nochmal andere Kommunikation mit meinen Gästen habe. Und darum war mir das immer wichtig. Also ich wollte nie nur Sterne-Gastronomie machen. Das ist sehr schön, das ist Exzellenz. Aber du musst auch das andere gut können und das auch exzellent machen. Und da ist halt dann, gibt es halt dafür keinen Stern, so, aber es ist trotzdem sehr gut gekocht und die Gäste draußen haben wir Gaudi.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, also du hast dann auch das Aska eröffnet, da geht es um Sushi, auch mit einem Stern ausgezeichnet. Was macht jetzt, und da bist du wirklich ganz tief als Unternehmer unterwegs, also mit mehreren unterschiedlichen Konzepten und Marken, was macht den guten Gastrounternehmer aus? Was macht dich so erfolgreich als Gastrounternehmer? Jetzt nicht als Sternekoch, sondern als Unternehmer.
Also die Frage ist jetzt, wie definiert man Erfolg? Also das ist jetzt mal, wäre eine Einstiegsfrage. Nein, aber also ich glaube halt einfach, ich kann nur für mich sprechen. Also mir ist wichtig, dass ich eben verschiedene Welten baue. Also tatsächlich und dieses japanische Thema, das hat mich einfach immer schon fasziniert. Und ich habe, also das war eins, ist eins meiner großen Sushi, ist eins meiner ganz großen, oder Japan an sich ist eins meiner ganz großen Lieblingsthemen. Und darum wollte ich einfach was Japanisches machen. Und dann halt auch auf einem richtig guten Niveau. Also keine Running-Sushi-Laden, wo man sagt, ja, sondern einfach wirklich, was auch diesen kulturellen Aspekt des Sushis mit berücksichtigt. Das war mir sehr wichtig.
Also, was ist das Wichtige beim kulturellen Aspekt von Sushi?
Sushi ist ja im Prinzip für die Japaner das Essen sozusagen. Und da gibt es sehr viel Rituale und Zeremonien drumherum und man kann natürlich nicht alles machen und eigentlich ist es auch was sehr, auch der Sushi-Meister ist ja eine extrem angesehene Person in Japan, also das muss man ja auch sagen, das ist ja, wenn du Sushi-Meister bist in Japan, bist du also in der Hierarchie ganz weit oben und das können wir natürlich nicht alles in Europa umsetzen und auch nicht in Regensburg so, aber grundsätzlich sind da schon sehr viele interessante Aspekte, wo man auch wieder viel lernen kann. Also wie wird es in Japan gemacht, wie machen es wir hier, was sind die Unterschiede und Japan ist was sehr, Sushi ist was sehr Zeremonielles grundsätzlich und hat eben auch viel mit der japanischen Kultur zu tun. Das zieht sich ja dann überall durch. Und das macht es schon sehr spannend. Also da könnte man jetzt über den grünen Tee referieren oder über Sake oder über die Darreichung von Nigiris auf der Hand und man isst es von der Hand des Sushi-Meisters.
Mhm, okay. Okay, das wusste ich nicht. Man isst es von der Hand.
In einem richtigen High-End-Sushi-Restaurant in Japan wird es von der Hand serviert.
Okay.
Das hat auch was mit dem Geben zu tun. Das hat was mit dieser, also das, auch das ist sehr, sehr zeremoniell alles. Das, man musste das schon, darum sind die Sushi-Bars auch nie groß, sondern die haben immer nur 10, 12 Plätze, weil es einfach halt sehr viel Interaktion dann auch mit dem Sushi-Meister ist. Und der spricht ja nicht mit dir normalerweise. Mhm. So. Das ist einfach. Da passiert sehr viel, auch nonverbal und ja, ist schon ein sehr spannendes Thema.
Okay, krass. Ja, wusste ich gar nicht, dass das, also natürlich klar, Sushi als Kunst, aber dass das auch mit so vielen Ritualen verbunden ist, ist natürlich nochmal was. Und dann sind wir wieder beim Erlebnis, ne? Weil sowas erlebt man eben nicht überall und zu jeder Zeit, sondern es ist was Besonderes, wenn man dann als Gast auch in deine Sushi-Bar geht.
Wobei, also wir können es nicht, also das wollten wir damals umsetzen, dass er das praktisch auch so rübergeben kann, aber die Theke war zu breit, die war schon da und darum konnte man es nicht machen. Aber ja, aber es gibt viele andere Themen, die wir super integriert haben und da muss man auch nach wie vor immer noch nachjustieren, wo ich sage, ja, wie können wir das machen, wie können wir hier was verändern. Ich finde das total wichtig und auch, dass die Mitarbeiter das Big Picture sehen. Also das Big Picture ist ja auch, also wie integriere ich oder wie interagiere ich mit einem japanischen Sushi-Meister? Mhm. Also das ist auch für meine Mitarbeiter was Wichtiges, es hat was mit interkulturellem Training zu tun. Ich finde, das ist das ist für alle, es hilft allen, auch wenn es oft anstrengend ist.
So, und jetzt haben wir ja ganz viele Köche, die ja selber eine Marke sind. Wie gehst du an das Thema ran? Siehst du dich selber als Marke?
Ja, mittlerweile natürlich schon, klar. Das hat natürlich was mit meiner Rolle bei der Nationalmannschaft zu tun. Das hat natürlich auch was mit diversen Fernsehauftritten zu tun. Grundsätzlich ist das auch was, wo ich nach wie vor auch stärker Fokus drauflegen werde, auf die persönliche Marke, auf das Personal Brand, das vielleicht jetzt noch ein bisschen unterrepräsentiert ist oder wo ich jetzt noch nicht so viel Energie reingegeben habe, aber was ich schon wichtig finde.
Du hast gerade schon gesagt, also zum Beispiel Kitchen Impossible war ja so ein Fernsehformat, wo du ja auch gegen Tim Melzer gekocht hast.
Ja.
Wie bist du da? Das ist ja ein Wahnsinnsformat. Also wo war der da?
In Nairobi und in Kenia und in Griechenland war ich und Tim war in Belgien und in Schweden.
Okay, also ich kann mich nur erinnern, als ich dich gesehen habe, wo du da gekocht hast, das war ja wirklich war das so eine Lehmhütte oder irgendwie sowas? Also extrem herausfordernd. Bereitest du dich davor? Macht man sich davor Gedanken? Wie bist du da rangegangen an so ein Format? Was ja ein extrem erfolgreiches Format ist, was auch viel geschaut wird.
Eigentlich auch da, ich glaube einfach, wenn man sich da zu viele Gedanken drüber macht, dann geht man in Gefahr, dass man nicht mehr authentisch ist oder läuft man da in Gefahr. Und das wollte ich vor allem in Kenia irgendwie vermeiden, darum habe ich mich ja gar nicht so viel damit auseinandergesetzt, sondern ich habe gesagt, okay, ich nehme das an, egal was kommt, es kann ja alles sein. Es könnte jetzt sein können, dass ich irgendwo am Strand kochen muss oder in irgendeinem Reservat oder also in irgendeinem, also keine Ahnung, wo auch immer, also auf seiner Safari oder wie auch immer, oder eben in einem Slum. Also ich wusste es ja nicht, was mich erwartet. Und letztendlich also je mehr man sich da drauf irgendwie sagt, ja, ich muss mich da vorbereiten und ich muss mich jetzt mit der kenianischen Landesküche und so einlesen, umso gestellter und so gestellter auch wirkt das Ganze. Und darum habe ich eigentlich gesagt, okay, ich fahre da hin, mach das und dann schauen wir mal.
Mit Vorbereiten, okay, ja, kochen, klar. Mit Vorbereiten auch so dieses, hast du so für dich so ein paar Eckpunkte, wo du sagst, das macht mich auch aus und sowas möchte ich auch gerne in so einem Format transportieren, mal unabhängig davon, wie es dann geschnitten wird. Aber zum Thema Personal Brand, das ist meine Personal Brand, die dann eben auch anders ist wie so ein Tim Melzer.
Ich glaube, also den Unterschied hat man natürlich schon gemerkt. Also ich bin generell jetzt kein so Lautsprecher und auch eher bodenständiger unterwegs also eher vielleicht schon auch mal für die leisen Töne da. Das ist mir schon auch wichtig, dass man trotzdem habe ich die Welt gesehen oder schaue mir das auch immer noch an und kann auch zu vielen Themen was sagen. Habe, glaube ich, ein sehr breites Wissen, auch gastronomisch und so weiter. Also ich glaube, so das ist schon ein gutes Spannungsfeld. Mhm. So. Mhm.
Absolut. Und du hast es gerade schon gesagt, jetzt bist du ja auch noch, also Sternekoch, Unternehmer und gleichzeitig auch noch Chefkoch bei der DFB-A-Nationalmannschaft. Wie wird man DFB-Chefkoch? Wie funktioniert das denn?
Also das ist tatsächlich Zufall. Das muss man einfach, Glück und Zufall, es hat zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mein Vorgänger Holger Stromberg hat aufgehört, 10 Jahre super erfolgreich, Weltmeister geworden. Und irgendwann ist dann auch was für ihn, glaube ich, gut. Und er hat gesagt, okay, ich stell die Position jetzt wieder zur Verfügung. Die haben einen Nachfolger gesucht, jetzt nicht so richtig aktiv, aber haben gesagt, okay, wir brauchen da wieder jemanden, der das macht, der die Rolle sauber besetzt. Und der damalige Physiotherapeut der Nationalmannschaft, der Klaus Eder aus Donaustauf, also eine der großen oder eine wahnsinnige Legende in der deutschen Medizin, würde ich schon mit sagen, im weitesten Sinne, und auch Promi-Physiotherapeut, also von Bono und so, also von allen möglichen Menschen, die dann nach Donaustauf geflogen sind, hat gesagt, ja, wir haben da in Regensburg einen, der ist ein cooler Typ. Also den könnte man nehmen, und dann sagt er zu mir, hättest du da Bock drauf? Und dann sage ich so, ja, würde ich schon machen. Also wenn du mich so fragst, würde ich es machen. Ja, dann, und ich habe mir tatsächlich nicht gedacht, dass da was draus wird, weil Fragen, also diese Frage, ja, so. Und dann 2 Tage später ruft tatsächlich Oliver Bierhoff bei mir an und sagt, ja, also er hat die Nummer von Klaus Eder bekommen und soll sich mal melden und wollte sich mal melden, ob wir uns da mal persönlich verabreden können. Und das haben wir dann gemacht, haben uns in München getroffen. Witzig ist für mich total verrückt, weil auf einmal siehst du die Idole deiner Jugend, also Oliver Bierhoff, Andreas Köpke und natürlich dann auch den Weltmeistertrainer Jogi Löw. So, das ist dann schon ein bisschen strange. Und dann sitzt du mit denen in einem Raum und dann erzählen die, was sie so erwarten, und du sagst, was du liefern kannst. Also, und dann, ich hatte ja noch nichts mit Sporternährung zu tun.
Also da sitzt ein Jogi Löw, der sagt so stelle ich mir Küche vor, das möchte ich gerne ernährungsmäßig in die Richtung möchte
ja,
ich
so,
gerne.
Ja, so im Detail hat er es nicht gesagt, aber natürlich, da ging es darum, was ist das für, also was bringt der für Skillset mit, der Koch? Klar, logisch.
Was ist das für ein Typ?
Was ist er für ein Typ? Ja. Das ist eigentlich viel wichtiger. Mhm. Also am Ende des Tages geht es ja darum, kochen können viele gut und du musst einfach in dieses Team passen. Und das geht's. Also du kannst da keine Ego-Nummer draus machen und sagen, ja, also das ist jetzt sind wir wieder bei Internat, bei vielen Sachen, die da ganz wichtig sind, damit man sich in so ein Team integriert. Das hat ja nicht was mit den die Kommunikation gegenüber den Spielern zu tun, sondern auch, was bin ich für ein Teamplayer? Lange ich mit hin, wenn irgendein Kollege was machen muss oder so. Das sind so Kleinigkeiten, die bei uns, bei der Nationalmannschaft einfach unheimlich wichtig sind. Und dann war das ein super Gespräch eigentlich. Ich war natürlich super nervös und dann haben sie gesagt, ja, wir probieren es jetzt mal. Confederations Cup als Testlauf. Weil ich habe auch gesagt, also ich muss ja erstmal schauen, wie das bei mir zu Hause läuft. Mhm. Also
klar, du hast ja deine ganzen Restaurants.
Damals hatten wir schon 2, also praktisch Sticky Fingers und Stur Start. Ich sagte, ja, also puh, meine Frau muss dich fragen, was sagst du, wenn ich einmal 4 Wochen nicht da bin? Wie wird das so für dich? Und ja, tatsächlich, dann war der Confederations Cup, das hat super funktioniert. Und dann haben sie gesagt, ja, ob ich weitermachen will. Mhm. So. Mhm. Und seitdem mache ich das jetzt. Also es war, wie gesagt, auch Glück und also es ist eigentlich Glück. Ja.
Naja gut, aber du warst auch überzeugt. Also im richtigen Moment warst du dann trotzdem da und du hast es gerade selber gesagt, also das Internat, die Disziplin, die Teamfähigkeit, all das wiederholt sich schon immer. Und ich sehe auch diese Weltoffenheit, weil man braucht ja auch die Offenheit. Du hast gerade schon erzählt, wenn du bei Turnieren bist, in ganz anderen Ländern, ganz andere Locations, ganz andere Küchen natürlich auch. Ist das die größte Herausforderung im Vergleich zur Sterneküche, dass du eben nicht dein Equipment oder deine bestehende Küche da hast und einfach irgendwo improvisieren musst?
Ja, also tatsächlich dieses Nicht-Vorhandensein von einer Basis, also auf dem man immer aufsetzen kann, ist natürlich schon die größte Herausforderung. Und da muss man auch im Kopf flexibel bleiben. Tatsächlich, das ist sehr wichtig. Und auch mit einem gewissen Pragmatismus durchgehen und nicht sagen, okay, ich will jetzt hier in Schönheit sterben. Also dass ich jetzt da irgendwas ganz Tolles kreiere, Am Ende des Tages kann man es relativ leicht runterbrechen. Die Spieler müssen ein gesundes Essen bekommen. Also gesund, ernährungsphysiologisch gesund, und sie dürfen nicht krank werden. Mhm. Also. Und das ist immer das ist einfach die Baseline. Und die muss ich jeden Tag erfüllen. Und das, egal wo wir sind. Und zaubern, also dass ich irgendwelche Gerichte besonders elaboriert mache oder geschmacklich da nochmal irgendwie nochmal ein paar Ebenen reinzimmer in diese Sachen. Das geht halt dann nur, wenn man einfach auch die Hardware dazu hat oder auch die Manpower, die einen noch unterstützen aus dem Hotel. Und manchmal geht es einfach nur darum, das Hühnchen einfach perfekt zu garen und dazu einfach ein leckeres Gemüse zu machen und zu sagen, okay, das gibt's halt, oder Fisch einfach, aber gut zu machen. Und da muss man sich schon auch, das war am Anfang schon eine Herausforderung für mich, dann auch den Spin zu schaffen. Du bist jetzt hier nicht der Sternekoch, sondern du bist hier einfach nur, du bist einfach nur Koch. Du musst hier einfach funktionieren. Und du musstest, die erste Aufgabe war damals Russland. Keiner spricht Englisch. Die Produkte sind ganz anders. Damals gab es ja auch schon das Embargo für EU-Produkte. Also beim Confederations Cup gab es kein Parmesan. So. Und das gab es damals, also keinen italienischen. So. Diese Umstellung war schon für mich krass. Also einfach, dass du nicht sagen kannst, ja, ich lang jetzt einfach mal hin und das ist da, sondern du musst schon schauen, dass du das irgendwie hinkriegst. Und das würde ich sagen, ist die größte Herausforderung. Mhm.
Aber es ist spannend zu sehen, finde ich, dass du ja immer genau diese Abwechslung suchst. Einerseits exzellent sicherlich immer bei allem, was du tust, aber einerseits diese Sterneküche, dann sagst du Sticky Fingers, wirklich, da kann man einfach hingehen, so wie man ist, da genießt man das Essen, aber come as you are, dann gleichzeitig auch wieder die Herausforderung, DFB, andere Länder, also ich finde, es zieht sich durch, so diese Vielfalt, die du in deinem Leben möchtest anscheinend, die Offenheit, mit allen Situationen klarzukommen oder vielleicht sogar der Masochismus, diese Situationen ganz bewusst auszusuchen, um immer wieder Reibung zu schaffen und dich immer wieder zu spüren. Wie siehst du das? Musst du dich als Koch immer wieder spüren, um zu merken, hey, ich bin immer noch am Puls der Zeit und ich bleibe nicht stehen?
Ja. Also auf jeden Fall. Also das Schlimmste ist ja, wenn man irgendwann nur noch verwaltet. Mhm. Also da bin ich einfach nicht der Typ dafür, zu sagen, ja, jetzt ist es eigentlich ganz cool. So passt ja alles. Ja. Also das ist nie, ist kein Antrieb. Also ich habe da einfach einen anderen Antrieb. Und wie gesagt, das macht es dann für Menschen um mich herum auch unheimlich anstrengend, weil es nie irgendwie Ruhe ist. Also weil eben auch immer bewusst noch irgendwas gesucht wird, wo man jetzt sagt, ah, jetzt machen wir nur das oder jetzt greifen wir das Thema noch an. Oder das nervt dann auch manchmal, glaube ich. Also da müsste ich mal jetzt ein paar Leute um mich rumfragen. Aber jeder, der mich kennt, weiß das nicht irgendwie. So bin ich, das macht mich aus wahrscheinlich. Und dieses immer nicht verwalten wollen, sondern einfach so sagen, okay, wir haben eine Evolution. Machen wir es die Evolution in kleinen Schritten, machen wir es in größeren Schritten. Und das hat auch was mit mir persönlich zu tun. Ich will mich ja auch weiterentwickeln. Mhm. Ich will ja nicht sagen, ja, es reicht mir jetzt der Sternekoch zu sein, sondern es geht ja dann auch, die Nationalmannschaft hat mir ein unheimliches Entwicklungsfeld, bietet mir immer noch ein unheimliches Entwicklungsfeld. Das hat was mit Führung zu tun, das hat wieder was mit Kommunikation zu tun. Das hat aber auch natürlich mit dieser Ernährung, die ich spezifisch dann für Sportler machen muss oder dass ich da einfach Dinge, das hilft dir dann am Ende des Tages auch, weil ich habe gelernt, zum Beispiel, das ist vegetarische Küche, vegane Küche, das musste ich bei der Nationalmannschaft sowieso anbieten. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir implementieren das auch bei uns als gleichwertiges Produkt zum normalen Menü. Und das ist mit Sicherheit aus dem Impuls von der Nationalmannschaft gekommen. Also ich hätte vielleicht früher den Need nicht gesehen, aber der Need ist da und es gibt uns jetzt auch einen Vorsprung, weil wir in diesem veganen, vegetarischen Bereich unheimlich gut sind und unheimlich gute Menüs kochen. Weil wir da auch Fokus drauf legen und sagen, das ist uns wichtig. Und das ist aber was du irgendwo her mitnimmst. Also das habe ich damals echt aus der Nationalmannschaft mitgenommen.
Also alles spielt ineinander rein. Weil du gerade gesagt hast, gerade in Bezug auf Führung, auf Kommunikation, bietet dir die Nationalmannschaft immer wieder neue Felder. Wie würdest du dich beschreiben, deine Führung, deine Führungskommunikation? Wie möchtest du gerne führen und kommunizieren mit deinem Team?
Also grundsätzlich ist schon noch sehr ausbaufähig, also würden wahrscheinlich auch manche Leute sagen, aber nein, also grundsätzlich lasse ich allen eine sehr lange Leine. Ich glaube schon, dass ich sehr gut Verantwortung abgeben kann und da auch nicht der Kontrolletti die ganze Zeit dahinter bin. Wenn ich merke, dass es einfach gut läuft, haben die meine Mitarbeitenden sehr, sehr viel Freiheiten. Und ich kann mittlerweile auch sehr gut artikulieren, was ich für eine Vision habe und auch was ich für Ziele habe. Das hat auch jeder verstanden in den letzten Jahren, einfach so eine klare, auch aufzuzeigen, okay, da wollen wir hin. Und ich glaube, das ist der Purpose. Also, oder was ist unser Zweck? Also, warum machen wir es? Also das ist das eine, dass ich den Mitarbeitenden erkläre, warum machen wir das und was ist das Ziel? Mhm. Und ich glaube, das haben schon alle verstanden. Mhm. Und auch das, glaube ich, relativ klare Kommunikation. Also ich bin bekannt für klare Ansage. Das ist auch so das, manchmal ist es so das Niederbayerische auch so, dass man schon...
Ja. Sind das manchmal ein paar Wörter zu wenig? Im Niederbayerischen bringt man es ja eher, ja, dampft man es ja zusammen auf das Allerwichtigste.
Dampft man es zusammen auf das Allerwichtigste, kann auch manchmal ein bisschen, ich sag mal,
bisschen ruppig werden.
Bisschen ruppiger sein.
Oder ankommen ist nie so gemeint.
Ja, genau. Also das da merkt man die Herkunft dann schon noch. Und natürlich, dann kommt eine Küchensprache auch noch dazu, das ist einfach auch sehr ein bisschen, es ist ja kurz und knackig
bisschen
auch.
Bisschen militärisch.
Ja, eher. Ne? Und aber schon sehr, also sehr klare und offene Kommunikation. Also wenn ich unzufrieden bin, sage ich es auch. Und das habe ich früher vielleicht nicht gemacht, auch so Dinge klar anzusprechen. Fällt mir auch immer noch ein bisschen schwer. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, weiß jeder, wo er dran ist bei mir. Mhm. Und das ist wichtig. Also es gibt da klare Zielsetzungen, es gibt klare, auch würde ich sagen, schon Guideline, wie wir da hinkommen. Und da muss halt jeder mitziehen. Mhm.
Anton, jetzt haben wir so viel Spannendes. Herkunft, Bayerischer Wald, raus in die Welt, Stockholm, Schweiz, Baden-Württemberg, New York, eigene Restaurants, Sterneküche, DFB-Chefkoch und. Und gleichzeitig sagst du, nee, es muss immer weitergehen. Wie geht's jetzt weiter? Was ist das Nächste? Das nächste Sterne-Restaurant?
Nein, ganz sicher nicht. Aber es wird wieder Evolution geben. Wie das jetzt aussieht, weiß ich noch nicht. Aber ich bin da gerade schon an so einem Punkt bei mir in meinem Leben, wo ich vielleicht auch wieder Dinge verändere. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zurückfahre. Also auch das ist Evolution, finde ich, dass man sagt, okay, man macht es nicht leichter, man macht es nur ein bisschen anders wieder. Weil jetzt habe ich... Ja, doch. Also ich bin gerade auch, oder ich setze meinen Fokuspunkt wieder anders. Also die Frage ist, Gastronomie ist natürlich immer meine Basis und so, aber vielleicht möchte ich eher wieder, ich persönlich mich in andere Richtungen weiterentwickeln. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich nochmal ein Restaurant mache, aber also ich werde in Bewegung bleiben. Mhm. Also sogar ganz sicher. Mhm. Also
und so wie du dich natürlich veränderst, werden sich wahrscheinlich auch die Restaurants mit verändern. Du hast gerade schon gesagt, vegane Einflüsse, vegetarische Einflüsse, deine Erfahrung, die dann auch noch mit mehr reinkommt und auch eben diese Identität deiner Restaurants noch mehr prägt und auch deine Identität prägt. Hast auch gerade gesagt, deine Personal Brand vielleicht auch. Und wer weiß, ja, vielleicht sehen wir dich bald als TV-Koch mit einem eigenen Format. Ich glaube, das wäre super, ja. Das bayerische Leicht. Fernsehen braucht, glaube ich, auch wieder einen guten TV-Koch. Also in dem Sinne, große, große Empfehlung. Ja. Aber unabhängig davon, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, für die Einblicke in so eine Sterne-Kochwelt, DFB, all das, was du mitbringst und für die Offenheit, die du mitbringst, dem Beruf gegenüber, aber auch darüber zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und für das tolle Gespräch.
Danke, ich danke dir. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Cool. Bis bald.
Bis bald.
So, hier bin ich nochmal und ich möchte dir an dieser Stelle wirklich von tiefstem Herzen Danke sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir StoryUp gefällt, dann gib dem Podcast am besten gleich direkt eine 5-Sterne-Bewertung und empfehle ihn weiter. Abonniere ihn in deiner Podcast-App, um keine Folge zu verpassen. Auch hierfür wirklich von tiefstem Herzen vielen, vielen Dank. Ich freue mich gerade total darüber zu sehen, wie die StoryUp-Community wächst. Denn ich finde, wir brauchen mehr Vertrauen, mehr Identifikation und mehr Sicherheit in dieser Welt. Und dafür brauchen wir eben mehr moderne Kommunikation. Und wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, dann schau gerne mal vorbei unter www.christophschmidt.com. Dort findest du viele weitere Infos und kannst dir sogar deinen kostenlosen Insights Call vereinbaren. Und dann freue ich mich, dich schon bald kennenzulernen, denn du weißt ja, moderne Kommunikation war nie wichtiger.
Diese Folge ist leider schon vorbei. Weitere Informationen findest du aber jederzeit unter www.christophschmidt.com.